Ich riss die Augen auf, schweißgebadet, das Herz hämmernd gegen meine Rippen wie ein gefangener Vogel. Fragmente des Traums hingen noch wie Fetzen an meinem Verstand. Hohe, dunkle Bäume, absolute Schwärze. Und dieses Geräusch, immer wieder dieses Geräusch, der Blick auf den Nachttisch bestätigte, was ich längst wusste. 3:17 Uhr. Genau wie letzte Nacht. Genau wie jede Nacht seit Jahren. Die roten Ziffern schienen mich zu verhöhnen, während ich mich aufrichtete und mir mit den Händen das Gesicht rieb. Die Laken waren klamm und hatten sich um meine Beine gewickelt, als hätte ich im Schlaf versucht, davonzurennen. Vielleicht hatte ich es tatsächlich getan. In meiner Wohnung herrschte Stille, nur das leise Summen des Kühlschranks und hin und wieder ein Auto auf der Straße unten durchbrachen die Dunkelheit. Ich schwang die Beine aus dem Bett. Schlaf war in dieser Nacht nicht mehr zu erwarten, und das wusste ich nur zu gut. In der Küche bewegte ich mich mechanisch, wie ein Automat, stellte Wasser auf, maß den Kaffee ab. Jede Bewegung war ritualisiert, eingeübt, als könnte ich damit die Geister der Nacht fernhalten. Das leise Tropfen der Maschine, der langsam aufsteigende Duft gaben mir einen Moment der Illusion von Normalität. Mein Telefon lag schwarz und still auf der Anrichte. Fast ohne es zu wollen, griff ich danach, scrollte durch die Kontakte. Der Name war noch da. Corvin. Kein Vorname, kein zweiter Hinweis, nur dieser eine Nachname. Mein Daumen schwebte über der Anruftaste. Jahre war es her, dass ich versucht hatte, ihn zu erreichen. Ich wusste nicht einmal, ob die Nummer noch existierte. Nicht heute Nacht, murmelte ich und legte das Gerät wieder ab. Immer dieselben Worte, jedes Mal die gleiche Entscheidung. Der Kaffee war fertig. Ich goss mir eine Tasse ein, trug sie zum kleinen Schreibtisch in der Ecke des Wohnzimmers. Dort lag ein Fotoalbum, die Ecken abgenutzt vom vielen Anfassen, auch wenn ich es selten öffnete. Ich hatte es an diesem Abend hervorgeholt, mir selbst gesagt, dass es an der Zeit war, den Erinnerungen nicht länger auszuweichen. Ich setzte mich, schlug das Album auf. Seite um Seite. Grundausbildung. Gesichter junger Männer mit frisch rasierten Schädeln und Augen voller Unsicherheit. Aufnahmen voller Lachen, Müdigkeit, Kameradschaft. Ich blätterte weiter. Dann das Gruppenfoto. Aufgenommen kurz vor der letzten Übung. 30 Gesichter starrten in die Kamera. Manche lachten, andere blickten ernst. Niemand ahnte, was bevorstand. Dort stand ich, irgendwo im hinteren Drittel. Mein Gesicht noch jung, aber schon gezeichnet von den Monaten des Drills und nur drei Männer weiter. Corvin. Kurzes, rotbraunes Haar, dieses halbe Grinsen, das ihm nie aus dem Gesicht wich. Kann ich dir wirklich sagen, dass ich dich damals kannte? Flüsterte ich seinem eingefrorenen Bild entgegen. Wahrscheinlich nicht. Als man uns für das finale Manöver zusammengestellt hatte, war ich nicht begeistert gewesen. Corvin war bekannt für seine Sprüche, für unpassende Witze, für diese Leichtigkeit, die im Ernstfall störend wirken konnte. Nicht mein Wunschpartner für eine Überlebensprüfung von 30 Tagen. Doch ich irrte mich. Und wie? Die Erinnerungen schoben sich nach vorn. Stärker. Klarer. Wir waren in die Wälder geschickt worden, mit nichts weiter als Karte, Kompass und dem Nötigsten im Rucksack. Die Aufgabe klang simpel. 30 Tage lang der Verfolgung durch die Ausbilder entkommen und den Extraktionspunkt erreichen. Ein Test all unserer Fähigkeiten. In den ersten Wochen fühlte es sich wie ein Spiel an. Wir bewegten uns vorsichtig, verwischten unsere Spuren, rationierten das Essen. Langsam wuchs zwischen uns ein Vertrauen. Corvin entpuppte sich als weit mehr als der Spaßmacher. Seine Instinkte waren scharf. Er wusste, wann wir rasten konnten und wann Bewegung besser war. Am 29. Tag waren wir erschöpft, zerschlagen, aber sicher. Nur noch 5 Kilometer trennten uns von der Rettung. Meine Hand begann zu zittern. Heißer Kaffee schwappte über den Rand der Tasse, tropfte auf die Seiten. Mit einem Ruck schlug ich das Album zu. Ich konnte die Gesichter nicht länger sehen. Gesichter von Männern, die niemals hören würden, was wir in dieser Nacht hörten, die niemals sehen würden, was wir sahen. Ich stellte die Tasse ab, griff in die Schublade und zog ein neues Notizbuch hervor. Der Einband war leer, unberührt, die Seiten noch jungfräulich. Jahrelang hatte ich vermieden, alles niederzuschreiben, als hätte ich gefürchtet, dass die Worte die Erinnerungen fester zementieren oder Schlimmeres, sie zurückholen. Doch die Albträume hörten nicht auf. Dieses Aufwachen um genau 3.17 Uhr konnte nicht mehr als Zufall gelten. Vielleicht hatte Corwin recht gehabt, damals, als er alles hinter sich ließ, seinen Namen änderte und verschwand. Doch ich konnte nicht fliehen. Ich öffnete das Buch, schrieb das Datum auf die erste Seite. Dann setzte ich die Worte darunter: Was geschah in den Wäldern? Der Stift fühlte sich schwer an in meiner Hand. Ich begann zu schreiben. Zuerst stockend, dann immer schneller, als ob die Erinnerungen nur darauf gewartet hätten, endlich einen Weg hinauszufinden. Ich schrieb über jenen letzten Abend, über das Packen unserer Ausrüstung, über das unnatürliche Schweigen, das den Wald mit der Dämmerung verschluckte, über die Ahnung, dass dort etwas war, das nicht zu dieser Welt gehörte. Stunde um Stunde floss die Tinte, bis meine Finger krampften und das Grau des frühen Morgens durch die Fenster drang. Ich legte den Stift nieder, mehrere Seiten gefüllt, aber noch lange nicht die ganze Wahrheit. Es war erst ein Anfang. Ein Versuch, Ordnung in das Chaos zu bringen, das seit Jahren in meinem Kopf spukte. Ich schloss das Notizbuch. Ob das Niederschreiben helfen würde oder nur neue Türen öffnete, wusste ich nicht. Aber ich hatte begonnen. Und in dem Moment spürte ich, dass es keinen Weg zurück gab. Die Vergangenheit hatte mich eingeholt. Und diesmal ließ sie mich nicht mehr los. Als der Befehl für das finale Manöver kam, waren wir eine Gruppe von erschöpften Rekruten, aber voller Erwartung. Es war der letzte große Test. 30 Tage Überleben in unbekanntem Gelände. Die Regeln waren klar. Wir mussten mit minimaler Ausrüstung in die Wälder vordringen, den Jeum, Jägern entkommen und am Ende den Extraktionspunkt erreichen. Jeder von uns wusste, dass die meisten Teams spätestens nach 2 Wochen scheiterten. Nur wenige hatten es jemals geschafft, den vollen Zeitraum durchzuhalten. Wir bekamen eine Karte, einen Kompass, eine Grundration an Nahrung, ein Messer und einfache Notfallausrüstung. Alles Weitere hing von uns ab. Das Gebiet war weitläufig, hügelig, voller dichter Wälder, und wir wussten, dass Ausbilder in kleinen Gruppen versuchten, uns aufzuspüren. Sie waren erfahren, trainiert, ausgestattet mit Nachtsichtgeräten und Spürhunden. Der Gedanke, ihnen zu entkommen, schien beinahe unmöglich. Ich war nicht begeistert, als man mich mit Corwin zusammenstellte. Sein Ruf als Witzbold schien in scharfem Kontrast zu der Ernsthaftigkeit dieses Unterfangens zu stehen. Doch schon nach wenigen Tagen begriff ich, dass er eine andere Seite hatte. Er war aufmerksam, besaß ein Gespür für Bewegungen im Wald, erkannte kleinste Anzeichen von Verfolgung. Seine Vorschläge, wann wir ruhen und wann wir weitergehen sollten, retteten uns mehrfach davor, entdeckt zu werden. Anfangs hatten wir versucht, tagsüber marschierend voranzukommen, doch bereits in der dritten Nacht schlug Corwin eine riskante Änderung vor. »Die suchen uns bei Tageslicht«, sagte er leise, als wir im Unterholz hockten. »Wir schlafen am Tag und bewegen uns nachts. Mit den Nachtsichtgeräten haben wir einen Vorteil.« Ich zögerte. Der Wald war bei Dunkelheit voller Gefahren, Wurzeln, die wie Fallen aus dem Boden ragten, glitschige Steine, die jeden Schritt zu einer Gefahr machten. Aber er hatte recht. Die Jäger würden sich weniger bewegen, sobald es dunkel war. Wir stellten unseren Rhythmus um. Tagsüber verschanzten wir uns in provisorischen Lagern, gruben Mulden unter dichtem Gestrüpp, tarnten uns mit Ästen und Laub. Nachts bewegten wir uns. Lautlos, Schritt für Schritt, Karten und Kompass, stets in Griffweite. Wir entwickelten Handzeichen, um unnötige Geräusche zu vermeiden. Corwin fand immer wieder Möglichkeiten, falsche Spuren zu legen, kleine Täuschungen, die unsere Verfolger verwirrten. Die Rationen teilten wir streng ein. Ein Proteinriegel konnte uns beide durch fast einen ganzen Tag bringen, ergänzt durch Beeren, Wurzeln und manchmal einen kleinen Fisch, den wir mit improvisierten Mitteln fingen. Das Wasser filterten wir mit dem, was uns zur Verfügung stand, oder kochten es über kleinen, fast rauchfreien Feuern. Wochenlang rochen wir nach nassem Holz, nach Erde, nach Schweiß. Unsere Körper wurden mager, unsere Gesichter hohl, doch unser Wille blieb ungebrochen. Es war ein zermürbender Rhythmus. Jede Nacht mehrere Kilometer, jede Tagespause voller Anspannung. Die kleinsten Geräusche ließen uns zusammenzucken. Ein knackender Ast konnte bedeuten, dass wir entdeckt waren. Dennoch, mit jeder Nacht, die wir unbehelligt überstanden, wuchs unsere Zuversicht. Am 29. Tag fühlte ich eine Euphorie, die beinahe unheimlich war. Nur noch 5 Kilometer trennten uns von der Extraktion. 5 Kilometer durch dichtes Unterholz, eine Strecke, die wir an guten Tagen doppelt zurückgelegt hatten. Ich erinnere mich, wie ich auf einem gefallenen Baumstamm saß und die Gurte meines Rucksacks überprüfte. Die Nähte waren vom Gewicht und der Witterung fast aufgerissen, die Sohle meiner Stiefel begann sich zu lösen, meine Hände waren rissig und wund. Doch in mir war das Bewusstsein. Wir hatten es fast geschafft. Corwin stand einige Meter entfernt und beobachtete den Horizont durch seine Ferngläser. Die Sonne neigte sich, tauchte den Wald in dieses flackernde Zwielicht, in dem jeder Schatten lebendig wirkt. »Wir schaffen das«, sagte ich. Ich wollte, dass er es hörte, wollte, dass er dieselbe Zuversicht spürte. Er reagierte verzögert. Erst nach einigen Sekunden senkte er die Gläser und drehte den Kopf. »Ja«, antwortete er schließlich, aber seine Stimme klang anders. Angespannt, zu flach, ohne den üblichen Tonfall, der selbst in den schlimmsten Momenten einen Rest von Gelassenheit getragen hatte. »Was ist los?«, fragte ich. Er zuckte mit den Schultern, die Augen immer noch auf die Baumlinie gerichtet. »Nichts. Bin einfach bereit, hier rauszukommen.« Doch sein Blick glitt immer wieder in die dunkler werdenden Schatten zwischen den Stämmen, als würde er dort etwas erahnen. In diesem Moment hätte ich mehr auf ihn hören sollen. Er hatte uns so oft mit seiner Intuition gerettet. Doch ich verdrängte den Gedanken. Die Müdigkeit der letzten Wochen, die Sehnsucht nach dem Ende, die Nähe zur Sicherheit, all das ließ mich seine Nervosität als bloße Anspannung deuten. Wir überprüften unsere Ausrüstung ein letztes Mal. Kompass intakt, Karten notdürftig in einer Plastikhülle, Batterien für die Nachtsichtgeräte geladen. Unser Proviant bestand aus 2 Riegeln, etwas Trockenfleisch und einem 1/2 Liter Wasser. Genug, um die letzten Stunden zu überstehen. Als die Sonne endgültig hinter dem Horizont verschwand, legte sich ein Schweigen über den Wald. Es war ein Schweigen, das schwerer wog als jedes Geräusch. Normalerweise blieben Grillen, Vögel, selbst kleine Tiere aktiv. Doch diesmal nicht. Ich spürte, wie die Härchen an meinen Armen sich aufstellten, wie Schweiß trotz der Abendkühle meinen Rücken hinablief. »Hörst du das?«, fragte Corwin schließlich, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Ich lauschte. »Nichts.« »Genau«, antwortete er. Ein Schweigen, so vollkommen, dass es in meinen Ohren dröhnte, als hätte der Wald selbst den Atem angehalten, wartend auf etwas, das noch kommen sollte. Die Sonne war verschwunden und mit ihr schien auch alles Leben im Wald erloschen zu sein. Kein Rascheln im Unterholz, kein Zirpen der Grillen, kein Flügelschlag einer Nachteule. Nur ein bedrückendes Schweigen, das sich wie eine unsichtbare Last auf unsere Schultern legte. Ich spürte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. Wälder sind niemals vollkommen still, nicht einmal in der tiefsten Nacht. Dieses Schweigen war unnatürlich. »Es ist, als ob die Bäume uns zuhören«, flüsterte Corwin. Seine Stimme zitterte leicht, und das allein genügte, um mir klarzumachen, wie ernst er es meinte. Ich zwang mich zu einer Antwort, die mehr Mut suggerieren sollte, als ich fühlte. Vielleicht ein Raubtier in der Nähe, ein Bär, ein Luchs. Die Kleintiere halten den Atem an, wenn Gefahr droht. Doch ich glaubte es selbst nicht. Es war nicht das kurze Verstummen, das ein vorbeiziehendes Tier auslöst. Es war ein tiefes, umfassendes Verstummen, das sich über alles gelegt hatte, als wäre die Natur selbst in Erwartung von etwas, das nicht in diese Welt gehörte. Wir setzten unsere Nachtsichtgeräte auf. Das vertraute, grüne Leuchten der Linsen tauchte die Umgebung in eine unwirkliche Szenerie. Die Baumstämme standen wie kalte Säulen, das Laub formte bizarre Schatten. Normalerweise gab mir die Technik ein Gefühl von Sicherheit, doch diesmal fühlte sich die verstärkte Sicht wie ein Fluch an. Jeder Schatten schien sich zu regen, jede Kontur schien ein eigenes, verborgenes Leben zu führen. Wir bewegten uns vorsichtig weiter, kaum mehr als 2 Schritte pro Atemzug, bemüht, jedes Geräusch zu vermeiden. Das feuchte Laub dämpfte unsere Schritte und doch kam mir jeder Tritt ohrenbetäubend laut vor. Mein Herz pochte bis in die Schläfen. Ich sah auf die Uhr. 20:00. Noch 10 Stunden bis zur Dämmerung. 10 Stunden, um die 5 Kilometer bis zum Ziel zu überwinden. Normalerweise eine Kleinigkeit. In dieser Nacht jedoch schien es ein unüberwindbarer Marsch zu sein. Nach vielleicht einem halben Kilometer hielt ich abrupt an. Eine dunkle Gestalt stand zwischen den Bäumen, keine 50 Meter entfernt, regungslos, wie aus Stein gemeißelt. Auf den ersten Blick hätte man sie für einen der Ausbilder halten können, doch etwas an ihr war falsch. Ihre Haltung war zu starr, zu vollkommen unbeweglich. Ich hob die Hand, das Signal zum Anhalten. Corwin trat neben mich, folgte meinem Blick. »Siehst du das?« flüsterte er. »Ja. Einer von ihnen? Ich glaube nicht.« Wir starrten die Gestalt an. Sekunden dehnten sich zu Minuten, während kein Blatt sich rührte, kein Atemzug zu hören war, weder von ihr noch von uns. Dann geschah etwas, das mir die Kehle zuschnürte. Der Kopf der Gestalt neigte sich. Nicht leicht, nicht wie ein Mensch, der einen besseren Blickwinkel sucht, sondern in einem Winkel, der schlicht unmöglich war. Der Hals bog sich zur Seite, als hätte sich die Wirbelsäule in Gummi verwandelt. Ein Schwindel erfasste mich. Meine Knie wurden weich, und nur mit Mühe hielt ich mich aufrecht. Neben mir keuchte Corwin, packte meinen Arm. Das ist nicht menschlich. Dann kam das Geräusch. Ein Lachen. Es begann leise, kaum hörbar, dann schwoll es an, schwankte in Tonhöhe und Intensität. Ein verzerrtes Echo, das aus allen Richtungen gleichzeitig zu kommen schien. Es war kein menschliches Lachen, nicht einmal annähernd. Es enthielt Frequenzen, die schmerzten, als würden sie direkt in den Knochen vibrieren. Corwin verkrampfte die Finger um meinen Unterarm. Sein Griff schmerzte, doch ich konnte meinen Blick nicht von der Gestalt lösen. Sie stand immer noch regungslos, der Kopf in diesem grotesken Winkel, das Lachen hallte weiter, bis es abrupt abbrach. Schweigen. Und im nächsten Moment war sie verschwunden. Nicht davongelaufen, nicht hinter einem Baum getreten. Einfach nicht mehr da. Wir standen wie erstarrt, jeder Muskel angespannt. Ich hörte mein Blut rauschen und spürte, dass wir beide dasselbe dachten. Wir waren nicht mehr allein. Und das, was uns beobachtete, war kein Gegner aus Fleisch und Blut. »Wir müssen weiter«, brachte ich schließlich hervor. Meine Stimme klang fremd, belegt. Corwin nickte, doch seine Augen irrten weiter zwischen den Bäumen umher. »Wenn wir es noch einmal sehen, wir rennen, kein Zögern mehr.« Einverstanden. Wir setzten uns wieder in Bewegung, diesmal schneller, aber die Anspannung blieb in jedem Schritt. Das Schweigen des Waldes hielt an, dichter als zuvor. Jeder Atemzug war zu laut, jedes Blinzeln schien Zeit zu rauben. Ich fühlte mich wie ein Tier auf einer Schneise. auf dem Weg in eine Falle, und tief in meinem Inneren wusste ich, wir waren bereits in ihr. Wir marschierten schneller, doch jeder Schritt fühlte sich wie ein Abgrund an. Der Wald war nicht mehr der gleiche, durch den wir beinahe einen Monat lang geschlichen waren. Selbst das vertraute Grün der Nachtsichtgeräte konnte die Fremdheit nicht mildern. Es wirkte, als hätte jemand einzelne Bilder herausgeschnitten und unvollständig wieder zusammengesetzt. Du spürst es auch, oder? Flüsterte Corwin. Ich nickte. Worte waren überflüssig. Das Gefühl, beobachtet zu werden, war inzwischen so greifbar wie der feuchte Boden unter meinen Stiefeln. Jeder Schatten schien Augen zu haben. Wir legten noch etwa einen Kilometer zurück, als ich abrupt stehen blieb. Die Gestalt war wieder da. Nur 30 Meter entfernt, halb hinter einem Stamm verborgen und doch vollkommen auf uns gerichtet. Sie bewegte sich nicht, und dennoch lag eine unerträgliche Bedrohung in ihrer Präsenz. Zurück, hauchte ich. Wir wichen einige Schritte, ohne die Erscheinung aus den Augen zu lassen. Da hob sie langsam den Arm. Die Bewegung war stockend, unnatürlich, als würden die Gelenke nicht für diese Richtung gebaut sein. Die Finger streckten sich in einem grotesken Winkel direkt auf uns. Ich blinzelte nur kurz. In diesem Augenblick verschwand die Gestalt und erschien wieder. 10 Meter näher. Keine Bewegung dazwischen, kein Übergang. Nur ein Sprung in der Realität. Corwin stieß ein ersticktes Geräusch aus. Das Ding spielt mit uns. Noch ehe ich antworten konnte, neigte die Kreatur den Kopf erneut. Diesmal um volle 200 Grad, bis das Gesicht beinahe im Rücken verschwand. Dann begann das Lachen wieder. Jetzt lauter, schärfer, so verzerrt, dass es meine Zähne vibrieren ließ. Lauf! Rief ich. Wir rannten los, das letzte bisschen taktische Vorsicht aufgegeben. Äste peitschten uns ins Gesicht, der Boden war uneben, Wurzeln griffen nach unseren Füßen. Das grüne Bild der Nachtsichtgeräte sprang bei jedem Schritt, verzerrte die Welt zu einem flackernden Albtraum. Hinter uns hallte das Lachen, erst eins, dann zwei, dann drei Stimmen, bis es wie ein Chor aus Hohn und Wahnsinn klang. Es kam von überall, mal nahe, mal fern, ohne Richtung. Ich wagte einen Blick zurück und bereute es sofort. Die Gestalt bewegte sich nicht wie ein Läufer. Sie war da, dann weg, dann wieder da, stets im gleichen Abstand, gleichgültig, wie schnell wir rannten. Es war, als würde sie durch die Realität selbst blättern und die Seiten überspringen. »Nicht umsehen!« brüllte ich. »Nur weiter!« Wir stürzten einen Abhang hinunter, rutschten auf feuchtem Laub mehrere Meter in die Tiefe. Mein Knie schlug hart gegen einen Stein, doch der Schmerz war nur ein ferner Nebel. Neben mir stolperte Corwin, rappelte sich mit blutigem Gesicht wieder auf. Wir rannten weiter. Das Lachen brach plötzlich ab. Die Stille, die folgte, war fast schlimmer. Ich spürte, wie mein Herz stockte. Wir wagten es, stehen zu bleiben, keuchend, halb blind vor Erschöpfung. Vielleicht sind wir es los, keuchte Corwin. Ich wollte zustimmen, doch da stand es wieder, direkt vor uns, nur wenige Meter entfernt. Nun konnte ich das Gesicht erkennen, oder das, was es darstellte. Ein menschliches Abbild, aber falsch zusammengesetzt. Die Augen waren bodenlose Gruben, in denen nichts reflektierte. Der Mund zu breit, die Zähne zu zahlreich, das Lächeln zu perfekt. »Zurück!« zischte ich. Wir machten einen Schritt, dann noch einen. Die Gestalt folgte nicht, sondern blieb, lächelnd, unbeweglich, als wolle sie prüfen, wie weit wir uns zurückdrängen ließen. »Beim nächsten Mal laufen wir«, murmelte Corwin. »Keine Diskussion.« »Abgemacht«, antwortete ich, den Blick noch immer auf das Ding geheftet. Wir drehten uns gleichzeitig um und rannten in eine andere Richtung. Das Lachen setzte sofort wieder ein, diesmal so laut, dass mir die Trommelfelle zu platzen drohten. Doch ich begriff in diesem Moment etwas Entscheidendes. Die Kreatur hätte uns längst erwischen können. Sie war schneller als wir. bewegte sich ohne Grenzen. Doch sie tat es nicht. Sie trieb uns Schritt für Schritt in eine Richtung, die wir nicht selbst gewählt hätten. Es jagt uns nicht, keuchte ich zwischen den Atemzügen. Es führt uns irgendwo hin. Corwin schüttelte heftig den Kopf, doch sein Blick zeigte, dass er dieselbe Erkenntnis hatte. Wir waren keine Beute im klassischen Sinn. Wir waren Vieh, das zum Schlachthaus getrieben wurde. Mit jedem weiteren Schritt verstärkte sich dieses Wissen. Der Boden wurde schwammiger, die Luft kälter, der Wald fremder. Das vertraute Trainingsterrain war verschwunden. Wir waren nicht mehr im Übungsgelände. Wir waren woanders. Und wir gingen genau dorthin, wo die Gestalten uns haben wollten. Wir liefen, bis unsere Lungen brannten und die Beine wie Blei wurden. Doch egal, wie schnell wir uns bewegten, die Kreaturen blieben. Sie erschienen am Rand unseres Blickfeldes, verschwanden wieder und tauchten dort auf, wo der Wald am dunkelsten war. Immer in derselben Entfernung, immer beobachtend, nie angreifend. Nach vielleicht einem weiteren Kilometer kamen wir unvermittelt zum Stillstand. Vor uns standen drei Gestalten nebeneinander, unbeweglich wie Statuen. Ihre Körper waren identisch, die Gesichter mit dem zu breiten Lächeln und den schwarzen Augen glichen einander bis ins letzte Detail. Verdammt, flüsterte Corwin, packte mein Handgelenk so fest, dass mir die Finger taub wurden. Sie versperren uns den Weg. Ich drehte mich langsam. Hinter uns waren weitere aufgetaucht, ebenfalls reglos, links und rechts das Gleiche. Ein Ring schloss sich um uns, nicht in enger Formation, sondern weit genug, um uns nicht sofort einzuengen. Nur eine Lücke blieb offen, ein schmaler Korridor, der in die Tiefe des Waldes führte. Sie wollen, dass wir da lang gehen, stellte ich leise fest. Corwin schüttelte den Kopf. Vielleicht nur Einbildung, wir könnten versuchen durchzubrechen. Und riskieren, durch sie hindurch zu müssen? Erwiderte ich. Die Erinnerung an die Kälte, die meinen Körper durchdrungen hatte, als wir einmal zu nahe kamen, ließ mich frösteln. Nein, sie lenken uns. Genau das ist ihr Plan. Das unheimliche Lachen setzte erneut ein, diesmal von allen Seiten gleichzeitig. Es war rhythmischer als zuvor, fast wie ein höhnischer Gesang. Die Gestalten bewegten die Köpfe leicht im Takt, als würden sie sich über uns amüsieren. Wir haben keine Wahl, sagte ich. Wir folgen dem Korridor. Widerwillig nickte Corwin. Schulter an Schulter setzten wir uns in Bewegung, die Augen immer auf die Lücke zwischen den starren Körpern gerichtet. Keiner von ihnen rührte sich. Sie standen wie Pfosten, ließen uns passieren, während ihre leeren Blicke jede Regung verfolgten. Der Weg führte uns tiefer in den Wald, wo die Bäume enger und höher standen. Nach einigen hundert Metern öffnete sich das Gelände abrupt. Vor uns lag eine kreisrunde Lichtung, etwa 50 Meter im Durchmesser. Der Boden war mit einem seltsam bleichen Gras bewachsen, das im Mondlicht schwach schimmerte. Es sah nicht wie etwas aus, das in einem normalen Wald wachsen würde. »Das hier steht auf keiner Karte«, murmelte Corwin. Ich zog den Kompass hervor. Die Nadel drehte sich wie verrückt, ohne einen Fixpunkt zu finden. Wir sind außerhalb des Übungsgebiets. Kaum hatten wir die Lichtung betreten, flackerten unsere Nachtsichtgeräte. Erst ein kurzes Flimmern, dann völliger Ausfall. Ich klopfte gegen den Akku, überprüfte die Kabel. Nichts. Tot. Meins auch, keuchte Corwin. Beide gleichzeitig. Der Mond trat zwischen den Wolken hervor und warf ein fahles Licht über das bleiche Gras. Gerade genug, um die Umrisse zu erkennen. Am Rand der Lichtung standen sie wieder. Zuerst 5, dann 10, schließlich so viele, dass sie einen lückenlosen Kreis bildeten. Ihre Körper waren gleichmäßig verteilt, als hätte ein unsichtbarer Architekt sie abgemessen. Und dann begann das Lachen erneut. Doch diesmal war es anders. Nicht mehr chaotisch, nicht mehr verspielt. Es war geordnet, taktgleich, fast wie ein Singsang. Jeder Laut schien perfekt mit dem nächsten synchronisiert. Die Wirkung war entsetzlich. Ein Klangteppich, der von allen Seiten auf uns eindrang, den Boden vibrieren ließ, unsere Herzen aus dem Rhythmus brachte. Corwin drängte sich an meine Seite. »Was wollen Sie von uns?« »Uns irgendwo hinbringen«, antwortete ich mit rauer Stimme, »oder etwas zwingen, uns zu finden.« Wir standen Rücken an Rücken und drehten uns langsam, um den Kreis zu überblicken. Keine Lücke, kein Ausweg. Nur das schmale, bleiche Gras zwischen uns und ihnen. »Es muss irgendwo eine Schwachstelle geben«, sagte ich. Corwin deutete nach vorn. »Dort, zwischen zwei von ihnen ist mehr Abstand.« Ich sah es auch. Vielleicht 2 Meter, nicht mehr, aber es wirkte wie unsere einzige Chance. »Auf 3«, sagte ich. Wir rannten los, direkt auf die Lücke zu. Die Gestalten rührten sich nicht, doch als wir hindurchpreschten, spürte ich erneut die Kälte. Sie kroch durch die Haut in die Knochen, ließ jeden Nerv wie Glas splittern. Corwin stieß einen heiseren Laut aus, während wir durchbrachen. Dann waren wir auf der anderen Seite, zurück im Wald. Das Lachen schwoll hinter uns an, lauter, schriller, beinahe jubelnd, als hätten wir genau das getan, was sie wollten. Wir hielten nicht an. Keiner von uns wagte es, zurückzusehen. Doch die Gewissheit lag schwer in der Luft. Wir waren nicht entkommen. Wir waren genau dorthin gegangen, wo sie uns haben wollten. Wir rannten blindlings weiter, getrieben von der Angst, die hinter uns wie ein Rudel unsichtbarer Hunde lauerte. Doch je tiefer wir in den Wald stürmten, desto fremder wurde er. Die vertrauten Muster der Natur begannen sich aufzulösen, als ob wir durch eine Grenze getreten wären, die nicht auf der Karte stand. Die Bäume verloren ihre gewohnten Formen. Manche Stämme bogen sich in unmöglichen Winkeln, wuchsen erst waagerecht und dann wieder senkrecht in die Höhe, sodass sie groteske Bögen bildeten. Andere teilten sich in der Mitte wie Tentakel, die nach uns griffen. Die Rinde war von Symbolen bedeckt, Spiralen, Dreiecke, Kreise mit strahlenartigen Linien, Muster, die zu pulsieren schienen, wenn man sie zu lange ansah. »Das ist nicht mehr unser Trainingsgelände«, sagte Corwin zwischen keuchenden Atemzügen. Sein Gesicht war bleich und die Schweißperlen auf seiner Stirn glänzten im schwachen Mondlicht. Ich nickte, unfähig zu widersprechen. Mein Kompass war nutzlos. Die Nadel drehte sich unaufhörlich, als würde sie nach einer Richtung suchen, die in dieser Welt nicht existierte. Der Boden unter unseren Füßen veränderte sich ebenfalls. Er fühlte sich schwammig an, federte bei jedem Schritt nach, fast wie ein lebender Organismus, der unsere Bewegungen registrierte. Manchmal sackten unsere Stiefel einige Zentimeter ein, und ich hatte das Gefühl, dass uns der Untergrund festhalten wollte. »Weiter«, sagte ich knapp. Aufhören zu rennen war keine Option. Wir drangen tiefer vor, doch mit jedem Meter wurde die Luft kälter. Mein Atem kondensierte zu Nebel, der sich vor meinem Gesicht sammelte. Es war August, doch die Temperatur lag deutlich unter dem Gefrierpunkt. Ein dünner Frost überzog die Blätter, knackte leise, wenn wir sie berührten. Plötzlich blieb Corwin stehen. »Schau dir das an.« Vor uns erhob sich ein Baum, dicker und höher als alle anderen. In seine Rinde waren Symbole eingeritzt, so dicht, dass sie eine Art Mosaik bildeten. Manche der Zeichen glühten schwach in einem bläulichen Licht. »Was bedeuten sie?«, fragte ich. »Keine Ahnung, aber sie waren nicht da, als wir angefangen haben.« Ein fernes Lachen durchbrach die Kälte, ein Chor aus dutzenden Stimmen. Es war nicht mehr nur höhnisch, es klang begeistert, wie ein Publikum, das eine Vorstellung genießt. Das Geräusch kam von überall und nirgendwo, hallte durch die verdrehten Baumgänge, bis es unmöglich war, seine Quelle zu bestimmen. »Sie beobachten uns«, flüsterte Corwin. »Ja«, antwortete ich, »und sie wollen, dass wir weitermachen.« Wir setzten unseren Weg fort, doch bald schwanden unsere Kräfte. Nach fast 30 Tagen im Wald war jeder Muskel ausgelaugt. Corwin stolperte mehrmals, seine Schritte wurden unsicher. Ich packte seinen Arm, zog ihn hoch. »Noch ein Stück«, sagte ich. Nur ein Stück weiter. Nach weiteren Minuten erreichten wir eine kleine Anhöhe. Von dort aus konnten wir über die Baumkronen hinwegsehen. Die Landschaft erstreckte sich wie ein Meer aus verdrehten Formen. Kein Anzeichen von Normalität, kein vertrauter Orientierungspunkt. Doch weit im Osten flackerte ein Licht. Es war kein natürliches Leuchten, sondern gleichmäßig und klar, wie von Scheinwerfern. »Siehst du das?«, fragte ich. Corwin nickte schwach. »Das muss die Extraktion sein. Wir haben es fast geschafft.« Ich wollte seiner Hoffnung glauben, doch tief in mir wusste ich, dass nichts hier Zufall war. Wenn uns die Kreaturen wirklich dorthin treiben wollten, konnte das Ziel nur Teil ihres Plans sein. Wir kletterten einen Baum hinauf, um eine bessere Sicht zu bekommen. Es war mühsam. Die Äste wirkten wie lebendig und wanden sich unter unseren Händen. Doch schließlich saßen wir etwa 10 Meter über dem Boden, auf einem dicken Ast, der uns beide tragen konnte. Von hier aus war das Licht deutlicher zu sehen. Es kam tatsächlich von einem Areal, das von hohen Scheinwerfern erhellt wurde. Dazwischen waren schwache Strukturen zu erkennen, vielleicht Zelte, vielleicht Fahrzeuge. Doch zwischen uns und diesem Ort lag noch ein weiter Weg durch den verzerrten Wald. Als ich nach unten blickte, zog sich mein Magen zusammen. Am Boden standen die Gestalten in einem perfekten Kreis um den Baum. Köpfe im Nacken. Augen auf uns gerichtet, Gesichter reglos. Sie lachten nicht, sie bewegten sich nicht, sie warteten. »Sie haben uns in die Zange genommen«, murmelte Corwin. Ich nickte. »Und sie werden nicht verschwinden, bevor wir tun, was sie wollen.« Die Kälte drang in meine Knochen, selbst hier oben. Meine Finger waren taub und die Rinde unter meiner Hand fühlte sich warm an, fast fleischlich. Ich zog sie ruckartig zurück, doch der Eindruck blieb. Wir saßen dort, von der Nacht umgeben, eingekreist von Wesen, die nur darauf warteten, dass wir uns wieder bewegten. Das Licht in der Ferne brannte wie eine verlockende Fata Morgana, während der Wald um uns herum zu etwas wurde, das nicht mehr zu dieser Welt gehörte. Der Morgen rückte näher, doch in diesen Wäldern schien keine Zeit zu vergehen. Das Licht am Horizont war nur schwach. Kaum mehr als ein fahler Streifen, der sich hinter den verdrehten Bäumen verlor. Wir saßen noch immer auf dem Ast, beide erschöpft, beide schweigend, während unten die Gestalten in ihrer starren Formation ausharrten. Sie bewegten sich nicht, lachten nicht, aber ihre Präsenz war erdrückender als jedes Geräusch. »Wir müssen runter«, sagte ich schließlich. Meine Stimme klang fremd, rau von der Kälte und dem ständigen Flüstern. Corwin nickte widerwillig. »Sie werden uns erwarten. Vielleicht genau deswegen.« Ich zeigte in Richtung der Lichter am fernen Waldrand. »Dort ist unser Ziel. Wenn wir hier bleiben, sterben wir vor Erschöpfung. Wenn wir runtergehen, haben wir wenigstens eine Chance.« Wir kletterten langsam vom Baum. Die Rinde fühlte sich warm an, als hätte sie Blut unter der Oberfläche. Doch ich zwang mich, nicht daran zu denken. Als wir den Boden erreichten, traten die Gestalten zurück, öffneten einen schmalen Weg, der uns hinausführte. Kein Wort war nötig. Wir wussten beide, dass wir ihn gehen würden. Die Luft war eisig, als wir uns in Bewegung setzten. Unsere Atemwolken schwebten vor uns her, wurden sofort vom kalten Wind zerrissen. Mit jedem Schritt spürte ich das Gewicht der Beobachtung. Die Wesen hielten den Abstand, schlossen sich jedoch hinter uns wieder, sodass uns nur der Weg nach vorn blieb. Nach etwa 1 Kilometer begann das Gelände abzufallen. Vor uns lag eine Schlucht, mindestens 30 Meter tief, der Boden von einem schmalen Bach durchzogen. Ich trat an den Rand, sah das Wasser im Mondlicht schimmern. Die Felsen waren glatt, von jahrzehntelanger Erosion rundgeschliffen. »Wir können da nicht runter«, sagte Corwin, sein Blick voller Panik. »Wir brechen uns das Genick.« Ich musterte die Felswand. Etwa 10 Meter tiefer verlief ein schmaler Vorsprung, kaum breiter als unsere Stiefelsohlen. Von dort aus könnte man den Rest vielleicht klettern. Es ist die einzige Möglichkeit, erwiderte ich. Durch sie hindurchzugehen kommt nicht in Frage. Corwin sah zurück. Die Gestalten standen nun in einer Reihe direkt hinter uns. Ihre Körper bewegten sich synchron, ein sanftes Schwanken wie Seegras im Wasser. Ihre Köpfe jedoch blieben vollkommen starr, Augen und Münder unbeweglich auf uns gerichtet. Scheiße, murmelte Corwin und schulterte seinen Rucksack. Dann los. Ich kletterte zuerst. Der Fels war kalt und feucht, meine Finger verloren beinahe den Halt. Nach wenigen Minuten hatte ich den Vorsprung erreicht und tastete vorsichtig mit dem Stiefel nach Halt. Der Vorsprung hielt. Es geht, rief ich nach oben. Corwin folgte mir, sein Atem schwer, die Bewegungen fahrig. Wir standen nebeneinander, als das Lachen erneut begann. Diesmal nicht von oben, sondern direkt neben uns. Ich drehte den Kopf und sah, wie die Gestalten sich über den Rand der Schlucht ergossen. Nicht kletternd, nicht fallend, sondern fließend wie schwarzes Wasser, das sich an der Felswand hinunterzog. »Schneller!« rief ich. Wir kletterten so hastig, dass wir kaum mehr nach Halt suchten. Meine Handflächen rissen auf, warmes Blut mischte sich mit der Kälte des Steins. Corwin rutschte einmal ab, ich packte ihn am Arm, zog ihn zurück auf den Vorsprung. Unter uns lag der Bach, nur noch 15 Meter entfernt. Da entdeckte ich die Öffnung. Ein dunkles Loch in der Felswand, kaum 2 Meter neben uns, teilweise von einem Vorsprung verdeckt. Eine Höhle. »Dort hinein!« schrie ich. Wir bewegten uns seitlich, drängten uns eng an die Wand. Die Gestalten folgten uns, ihre Körper glitten über die Steine wie Rauch. Als wir die Öffnung erreichten, stieß ich Corwin hinein, dann zog ich mich selbst nach. Wir fielen keuchend auf den kalten Boden der Höhle. Am Eingang sammelten sich die Wesen. Ihre Körper verdichteten sich wieder, nahmen die humanoide Form an. Schulter an Schulter versperrten sie die Öffnung. Doch sie traten nicht ein. Sie standen dort, vollkommen still, nur ihre Münder verzogen sich zu diesem unnatürlichen Grinsen. »Warum kommen sie nicht herein?« flüsterte Corwin. Ich schüttelte den Kopf, wischte mir Blut von den Händen. »Vielleicht dürfen sie es nicht.« Wir wichen tiefer in die Höhle zurück. Meine Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit. Und da sah ich es. Der Boden war bedeckt mit altem, verrottetem Material. Stoffreste, Riemen, Metallstücke. Ich griff nach einem davon, spürte das kalte Gewicht in meiner Hand. Es war eine Feldflasche, verrostet, so alt, dass man kaum noch die Prägung erkennen konnte. Neben mir hob Corwin etwas anderes auf. Es klimperte leise. Er hielt mir eine Kette mit Erkennungsmarken hin. Der Name war kaum lesbar, die Gravur zerfressen vom Zahn der Zeit. Doch eine Jahreszahl konnte ich erkennen. 1967. Mein Magen zog sich zusammen. Diese Höhle war kein Zufluchtsort. Sie war ein Grab. Der faulige Geruch alter Stoffe und verrosteten Metalls hing schwer in der Luft. Unsere Schritte wirbelten Staub auf, der seit Jahrzehnten nicht mehr gestört worden war. Die Wände der Höhle waren feucht und von grünlich schimmerndem Schimmel bedeckt, der im schwachen Licht des Mondes durch den Eingang schimmerte. Doch das Schlimmste waren die Spuren, die Menschen hier hinterlassen hatten. »Das hier, das sind Überreste von Soldaten«, flüsterte Corwin, während er die Kette in seinen Händen drehte. Seine Stimme hallte dumpf zwischen den Wänden wider. »Sie waren vor uns hier.« Ich kniete nieder und betrachtete die verstreuten Gegenstände. Neben der Feldflasche lagen Patronenhülsen, ein zerbrochenes Messer, Stofffetzen von Uniformen, die längst zu Staub zerfielen. Alles zeugte davon, dass eine andere Einheit dieselbe Tortur durchlebt hatte und nicht entkommen war. »Sie sind hier gestorben«, sagte ich leise. »Und niemand hat jemals von ihnen erzählt.« Corwin ließ die Erkennungsmarke sinken. »Wenn ihre Namen nicht einmal registriert wurden, dann wollte jemand, dass man sie vergisst.« Am hinteren Ende der Höhle entdeckte ich seltsame Gravuren in den Stein gemeißelt. Es waren dieselben Symbole, die wir draußen an den Bäumen gesehen hatten, Spiralen, Kreise, Dreiecke. Doch diese hier waren tiefer eingeritzt, sorgfältiger, als hätte jemand sie mit aller Kraft und Verzweiflung geschlagen. Manche waren mit einer rußigen Substanz nachgezogen worden, die noch immer schwach glänzte. »Das sind Schutzzeichen«, stellte Corwin fest, »oder sie sollten es zumindest sein.« Ich berührte mit den Fingerspitzen eines der eingeritzten Muster. Die Linien waren rau, scharfkantig, als wären sie in Hast und Panik entstanden. Doch kaum hatte ich die Vertiefung gespürt, veränderte sich etwas im Eingang der Höhle. Die Gestalten, die bisher reglos gewartet hatten, zuckten zurück, als hätte man sie berührt. Sie verharrten noch immer in der Öffnung, aber die Körper wankten, als hielte sie eine unsichtbare Barriere zurück. »Sie können nicht rein«, sagte ich mit einem Anflug von Erleichterung. »Nicht solange die Zeichen noch wirken«, ergänzte Corwin. Seine Augen funkelten im schwachen Licht. »Wir müssen sie verstärken.« Er zog sein Messer, begann an einer halb verwitterten Spirale zu kratzen. Funken sprühten, als die Klinge den Stein traf. Ich folgte seinem Beispiel, suchte eine eingeritzte Linie und vertiefte sie, bis die Kerbe frisch und klar wirkte. Mit jedem Schlag hallte das Echo dumpf durch die Höhle. Draußen ertönte das Lachen wieder. Lauter, schriller, fast wütend. Die Gestalten bewegten sich unruhig, ihre Körper verzerrten sich, als könnten sie den Widerstand nicht akzeptieren. Doch sie kamen nicht näher. »Es funktioniert«, rief Corwin, atmete schwer. »Die Symbole halten sie auf Distanz.« Wir arbeiteten weiter, bis unsere Hände schmerzten. Dann sank ich erschöpft an die Wand. Das Lachen verstummte abrupt. Draußen herrschte wieder diese bedrückende Stille. Nur der Wind rauschte leise durch die Schlucht. »Vielleicht haben wir eine Chance«, murmelte ich. Wir warteten. Minuten dehnten sich zu Stunden. Die Nacht verging, langsam, quälend, bis schließlich das erste Grau der Morgendämmerung in die Höhle sickerte. Mit dem Licht geschah etwas Seltsames. Die Gestalten vor dem Eingang begannen zu flackern, als wären sie aus Nebel geformt, der sich im Sonnenaufgang auflöste. Nach wenigen Minuten war der Eingang leer. Nur die Stille blieb. »Sie sind weg«, sagte Corwin tonlos. Ich erhob mich, mein Körper steif vom langen Sitzen. Vorsichtig trat ich zur Öffnung, spähte hinaus. Die Schlucht war still, der Bach plätscherte leise und der Frost hatte sich zurückgezogen. Alles wirkte normal, beinahe friedlich. Doch die Erinnerung an die Wesen hing schwer in der Luft. »Wir sollten sofort weiter«, sagte ich. Corwin schulterte seinen Rucksack, sein Gesicht grau vor Müdigkeit. »Und wenn sie wiederkommen?« »Dann hoffen wir, dass die Sonne sie fernhält.« Wir kletterten vorsichtig aus der Höhle und tasteten uns den Rest der Felswand hinunter. Der Bach führte uns wie ein natürlicher Pfad durch die Schlucht, hinaus in ein Stück Wald, das wieder vertrauter wirkte. Die verdrehten Bäume waren verschwunden, die Symbole auf den Rinden ebenso, doch der Frieden war trügerisch. »Es war nicht das Ende«, sagte Corwin nach einer Weile. »Sie wollten uns hierher treiben. Alles, was passiert ist, war geplant.« Ich nickte, denn tief in mir wusste ich, dass er recht hatte. Wir waren nicht entkommen. Wir hatten nur eine weitere Tür geöffnet und das, was dahinter lauerte, wartete geduldig auf uns. Als wir nach Stunden des Marsches endlich die Lichtung erreichten, auf der der Extraktionspunkt markiert war, konnte ich kaum glauben, dass wir es geschafft hatten. Der Himmel war hell, die Sonne stand bereits hoch und doch fühlte ich mich, als hätte die Nacht nie geendet. Meine Beine zitterten, meine Hände waren wund und jeder Schritt schien nur noch von purer Willenskraft getragen. Ein Hubschrauber wartete am Rand der Lichtung, Rotoren still, die Maschine in Tarnfarben bemalt. Zwei Männer in Uniform standen daneben, ihre Gesichter kühl und unbeeindruckt, als wären wir für sie nichts weiter als ein weiterer Trupp, der eine Übung hinter sich gebracht hatte. »Forst Corwin«, sagte einer von ihnen knapp, überprüfte unsere Namen auf einem Klemmbrett. »Ihr habt den Punkt erreicht. Übung beendet.« Ich wollte lachen, wollte schreien, doch meine Kehle brachte nur ein kratziges »Ja« hervor. Corwin schwieg völlig. Seine Augen waren glasig, als hätten sie etwas gesehen, das Worte nicht mehr erfassen konnten. Wir wurden in die Maschine gesetzt. Kaum war die Tür geschlossen, begann der Rotor sich zu drehen. Der Lärm erfüllte die Kabine, doch er wirkte tröstlich. Endlich etwas Reales, etwas Greifbares. Ich klammerte mich an dieses Geräusch, so als könnte es die Stimmen der Nacht aus meinem Kopf verdrängen. Zurück im Stützpunkt wurden wir direkt ins medizinische Zelt gebracht. Ein Arzt, dessen Namensschild Morisot verriet, untersuchte uns. Er leuchtete uns in die Augen, prüfte Puls und Reflexe. »Erschöpfung, Dehydrierung, Schlafmangel«, murmelte er, während er Notizen machte. »Ihr habt Halluzinationen gehabt. Nichts Ungewöhnliches nach fast 30 Tagen in Isolation.« »Das war keine Halluzination«, widersprach ich sofort, meine Stimme brüchig, aber fest. »Da draußen war etwas. Sie haben uns beobachtet, uns getrieben.« Morisot sah mich einen Moment lang schweigend an. Dann zog er den Vorhang zwischen unseren Betten zu. »Das Gehirn kann im Zustand extremer Belastung viel erzeugen«, sagte er leise. »Bilder, Geräusche, sogar ganze Geschichten. Ihr wart nicht die Ersten, die so etwas erlebt haben.« Ich wollte ihn packen, ihn zwingen zuzuhören, doch meine Arme waren zu schwach. Ich sank zurück in die Pritsche, unfähig, etwas zu erwidern. Einige Stunden später wurden wir in ein Besprechungszelt geführt. Major Walcott wartete dort, ein Mann mit kantigem Gesicht und Augen, die jedes Detail registrierten. Auf dem Tisch lag unsere Ausrüstung, Kompass, Messer, Reste der Karte, alles sorgfältig geordnet. »Ihr habt die Übung bestanden«, begann Walcott. »Eure Leistung war bemerkenswert, aber ich erwarte vollständige Berichte. Keine Ausschmückungen, keine persönlichen Fantasien. Nur das, was relevant ist.« Ich schilderte, was geschehen war, so nüchtern wie möglich. Doch als ich von den Gestalten erzählte, von der Kälte, vom Lachen, runzelte Walcott die Stirn. Schließlich unterbrach er mich. »Genug. Sie waren erschöpft. Sie haben Dinge gesehen, die nicht da waren. Das ist in diesem Gelände normal.« »Normal?« wiederholte ich ungläubig. »Sie tun ja so, als wäre das schon öfter passiert.« Sein Blick verhärtete sich. »Das Gespräch ist beendet. Sie beide werden den Bericht unterschreiben, den wir vorbereitet haben. Darin steht, dass die Übung ohne Zwischenfälle abgeschlossen wurde.« Corwin wollte protestieren, doch ein kurzer Blick von Walcott ließ ihn verstummen. Wir setzten unsere Unterschriften, als wären wir nichts weiter als kleine Zahnräder in einer Maschinerie, die die Wahrheit niemals ans Licht lassen würde. In den folgenden Tagen beobachtete ich, wie Corwin immer stiller wurde. Er sprach kaum, aß wenig, seine Augen waren leer. Eines Morgens war sein Bett im Zelt leer. Niemand konnte mir sagen, wohin er gebracht worden war. Ich fragte Morisot. Er wich meinem Blick aus. »Versetzung. Neue Einheit.« Doch in seiner Stimme lag ein Ton, der etwas anderes verriet. Später fand ich durch Zufall heraus, dass Corwin offiziell nicht mehr existierte. Sein Name tauchte in keiner Liste mehr auf. Stattdessen wurde ein gewisser Ethan Vale geführt. Ein Name, den ich nie zuvor gehört hatte. Die Jahre vergingen. Doch die Bilder ließen mich nicht los. Ich schrieb Berichte, stellte Anfragen, suchte nach Hinweisen. Alles endete im Nichts. Akten waren gesperrt, Daten verschwanden, Namen wurden gelöscht. Und doch wusste ich, dass wir nicht verrückt gewesen waren. Dass die Nacht im Wald real war. Dass die Gestalten wirklich existierten. Ich hatte sie gesehen, gefühlt, gehört. Ihr Lachen war in meine Knochen gebrannt. Heute, wenn ich nachts um 3.17 Uhr aufwache, spüre ich es wieder. Dieses Gewicht in der Dunkelheit, das Gefühl, beobachtet zu werden. Manchmal glaube ich, im Augenwinkel ein Gesicht zu sehen. Ein zu breites Lächeln. Augen wie leere Gruben. Die Wahrheit wurde begraben, aber das, was wir dort getroffen haben, ist nicht verschwunden. Jahre waren vergangen, seit ich die Armee verlassen hatte. Ich lebte nun in einem unscheinbaren Haus am Rand einer texanischen Vorstadt, weit entfernt von den Wäldern, die mich bis heute im Traum verfolgten. Ich arbeitete als Sicherheitsberater, trank meinen Kaffee jeden Morgen zur gleichen Zeit und versuchte, so etwas wie Normalität aufzubauen. Doch das Schweigen der Nächte brachte mir keine Ruhe. Immer wieder riss es mich aus dem Schlaf. Um 3.17 Uhr, wie durch ein unerschütterliches Uhrwerk. Mein Herz raste, mein Körper war schweißnass und das Echo jenes unmenschlichen Lachens vibrierte in meinen Knochen. Ich starrte auf den Wecker, wartete, bis die roten Ziffern eine andere Zeit zeigten und stand schließlich auf, unfähig in das Reich der Träume zurückzukehren. Die Notizbücher, die ich über die Jahre gefüllt hatte, lagen in einem Karton im Schrank. Seite um Seite mit Erinnerungen, Skizzen der Symbole aus der Höhle, Kartenzeichnungen, die ich immer wieder anfertigte, um die Geografie jenes Waldes zu begreifen. Jedes Mal hoffte ich, beim erneuten Durchlesen irgendeine verborgene Logik zu erkennen, doch alles blieb fragmentarisch, bruchstückhaft, so wie die Nacht selbst. 5 Jahre nach der Übung gab ich nach. Ich beauftragte einen Privatdetektiv, Corwin aufzuspüren. Ich nannte ihn nie bei seinem neuen Namen, weil ich diesen erst noch finden musste. Der Ermittler durchforstete Datenbanken, suchte alte Personalakten, stellte Fragen an Orten, an denen Fragen nicht gern gehört wurden. Nach Monaten brachte er mir eine Adresse in Maine und einen neuen Namen. Ethan Vale. Ich zögerte lange, bevor ich die Nummer wählte. Die Zettel mit der Adresse lagen Wochen auf meinem Küchentisch, von Kaffeeflecken gezeichnet, Eselsohren an den Rändern. Schließlich, an einem verregneten Dienstagabend, nahm ich das Telefon zur Hand. Das Freizeichen hallte 6-mal durch die Leitung. Dann klickte es. »Hallo?« Eine Stimme, älter, rauer, doch unverkennbar. »Corwin«, sagte ich und spürte, wie mein Hals trocken wurde. »Nein, Vale. Es ist Voss.« Eine Pause, so lang, dass ich dachte, er hätte aufgelegt. Dann ein gepresstes »Wie hast du mich gefunden?« »Das spielt keine Rolle«, antwortete ich. »Wir müssen reden.« »Über damals? Nein«, fuhr er dazwischen, fast panisch. »Es gibt nichts zu besprechen.« »Doch«, sagte ich und drückte das Telefon fester ans Ohr. »Ich schreibe seit Jahren, ich versuche es zu verstehen. Die Figuren, die Höhle, die Hundemarken. Sag mir, dass du es auch noch erinnerst.« Am anderen Ende ein Atemzug, zittrig und schwer. »Hör auf«, flüsterte er. »Ich habe ein neues Leben, eine Frau, ein Kind unterwegs. Ich darf nicht zurück.« »Du hörst es doch auch, oder?« Meine Stimme war kaum mehr als ein Krächzen. »Dieses Lachen. Um 3.17 Uhr. Du hörst es noch.« Was dann kam, war ein Laut zwischen einem erstickten Schluchzen und einem bitteren Auflachen. »Nur wenn ich zu viel Angst habe, um wegzuhören«, murmelte er. »Sie sind noch da, Voss. Sie beobachten uns. Immer.« Das Klicken der auflegenden Leitung hallte wie ein Schuss in meinen Ohrmuscheln nach. Ich blieb minutenlang reglos sitzen, das Telefon noch in der Hand, unfähig, es zurückzulegen. Vale hatte ausgesprochen, was ich längst wusste. Die Dinge waren nicht verschwunden. Sie waren nur geduldig. Ein Windstoß fuhr durch den Garten, ließ den Zaun knarren. Ich wagte einen Blick zum Fenster. Für einen Moment war ich sicher, im Schatten der Bäume eine Gestalt zu sehen. Zu still, zu unbeweglich, mit einem Umriss, der nie ganz menschlich wirkte. Ich blinzelte, und da war nichts mehr. Nur der Regen, der die Scheibe hinabfloss. Ich stand auf, ging ins Wohnzimmer und löschte das Licht. In der Dunkelheit wirkte das Haus kleiner, verwundbarer. Ich setzte mich in den Sessel, den Blick fest auf die Glasfront des Fensters gerichtet. Mein Herz pochte in meinem Hals, der Sekundenzeiger der Uhr schien lauter zu ticken als je zuvor. Dann kam es. Leise, kaum mehr als ein Kratzen am Rand des Gehörs. Ein Lachen, verzerrt und unnatürlich, als ob Stimmen aus mehreren Richtungen gleichzeitig gesprochen hätten. Es schwebte durch die Nacht, drang durch die Scheiben, legte sich wie Eis auf meine Haut. Ich schloss die Augen, doch das Bild entstand von selbst. Ein Gesicht, zu breit, zu viele Zähne, Augen wie schwarze Löcher, die alles Licht verschluckten. Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich nur mein eigenes Spiegelbild im Glas. Blass, schweißnass, mit weit aufgerissenen Augen. Aber irgendwo dahinter, im dunklen Garten, meinte ich den Schatten einer Bewegung zu erkennen. Das Lachen verhallte langsam, wie das letzte Echo in einer endlosen Schlucht. Ich wusste, dass es nicht das Ende war. Nur eine Erinnerung daran, dass sie geduldig warteten und dass sie eines Tages wiederkommen würden.